Domradio. Das Thema.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sendung hier im Domradio. Das Wort Krise ist in der Kirche mittlerweile fast genauso häufig zu hören wie das sprichwörtliche Amen. Doch wenn ständig von Krise die Rede ist, was bedeutet das für die Seelsorger, für die Gläubigen in den Pfarreien? Wie kann man die Balance finden zwischen notwendigen Reformen und zu viel Krisengerede? Wie gehen Seelsorger damit um, dass immer weniger Menschen zu den Gottesdiensten kommen, dass das Glaubenswissen scheinbar immer mehr abnimmt? Oder wird die Lage schwärzer gemalt, als sie ist? Jetzt gleich kommt der ehemalige Pfarrer Thomas Frings zu Wort. Er hat sich vor einigen Wochen aus der Seelsorge im Bistum Münster zurückgezogen, weil er die Zustände dort nicht mehr ausgehalten hat. Krise oder Chance, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Ich bin Matthias Peter, herzlich willkommen. Domradio, die Sendung, das Thema. Leere Kirchen, kaum Beteiligung am Gemeindeleben. Das sind vielfach die Anzeichen für den Niedergang der Volkskirche in Deutschland. Klar, dass da mancher Pfarrer die Krise kriegt und vielleicht selbst einmal das Handtuch wirft. Umso mehr hat verwundert, als im Februar bekannt wurde, dass Pfarrer Thomas Frings die Leitung der Heiligkreuzgemeinde in Münster niederlegen will. Frings konnte sich eben nicht über leere Kirchenbänke oder mangelndes Engagement beklagen. Und trotzdem hat er sich eine Auszeit genommen. Kurz nach seinem Abschied aus Münster hat mein Kollege Jan-Hendrik Stehns noch einmal mit ihm gesprochen.
Wenn Sie Ihr Leben so umwerfen und das mit knapp 56 aus den Sicherungssystemen aussteigen, dann tut man das nicht mit fliegenden Fahnen. Und ich bin ja nicht weggelaufen und habe gesagt, endlich ist das vorbei, sondern ich habe das ja schweren Herzens getan. Deswegen bin ich auch mit Zweifeln auf dem Weg.
Zweifel, ob der Schritt, den er gemacht hat, wirklich der richtige war, hat Thomas Frings immer noch. Im Februar schlug die Nachricht, dass der dynamische und umtriebige Priester die Leitung der Heiligkreuzgemeinde in Münster niederlegen will, hohe Wellen. Und auch in den Medien setzte sich bald die Schlagzeile: Helene Fischer treibt Pfarrer Frings ins Kloster durch. Doch was war der eigentliche Beweggrund, weshalb sich Pfarrer Frings eine Auszeit nehmen will? Es ist die Art und Weise, wie die Kirche mit ihrer Krise von Austrittswellen und fehlender Beteiligung umgeht.
Ich glaube, dass wir gar keine Kirchenkrise haben, sondern dass wir eine Glaubens- und Gotteskrise haben. Wir erleben sie sichtbar in der Krise der Kirche dann. Das ist aber nachgeordnet. Solange wir dann aber an der Kirchenkrise arbeiten und versuchen, Kirche attraktiver zu machen, da zu arbeiten, was auch nicht falsch ist, gehen wir, glaube ich, aber am wesentlichen Problem vorbei. Wenn wir den Rohrbruch haben und versuchen immer nur den Kran zuzudrehen oder am Kran zu arbeiten, wird uns das Haus trotzdem unter Wasser laufen. Und ich glaube, die Krise liegt tiefer.
Dabei konnte sich Thomas Frings gar nicht beschweren, was seine eigene Gemeinde Heiligkreuz in Münster angeht. Denn dort war der Gottesdienstbesuch gestiegen, gingen viele junge Menschen hin. Aber schwarze Zahlen an einer Kasse nützten nichts, wenn der Gesamtkonzern in der Krise steckt, so Frings. Was der knapp 56-Jährige in der Kirchenleitung vermisst, ist ein ehrlicher Umgang, zum Beispiel mit dem Phänomen, dass der Gottesdienstbesuch den meisten Kirchenmitgliedern überhaupt nicht wichtig ist.
Wenn 95% oder 90% schon nicht kommen, das sind viele. Und es verrät uns aber etwas, dass wir sagen, ja, für uns ist das wichtig, für mich auch. Aber ich muss realisieren, dass für die allermeisten vollständig unwichtig ist. Aber dann sollten wir es auch sagen, für die allerwenigsten ist das der Gottesdienst. Aber wie hört sich das an? Wie liest sich das, wenn wir das selber in unser Programm schon reinschreiben? Da würde ich sagen, es liest sich ehrlich.
Fremd ist Thomas Frings vor allem Aufbruchsrhetorik und Beschwichtigung, wenn es darum geht, Defizite zu nennen. Viele Konzepte bedienten sich einer Sprache, die zu wenig konkret sei, wie zum Beispiel offene Gemeinde.
Was heißt das denn? Wir wollen offene Gemeinde sein. Nennt man ein paar konkrete Beispiele. Schwule, Lesben. Könnte so jemand bei uns Pfarrgemeinderatsvorsitzender werden, der offen schwul lebt? Was heißt denn offene Gemeinde? Der Begriff ist so schillernd, da können Sie gar nichts mit anfangen. Wir wollen bunt sein. Wir wollen Glauben leben. Ja, das haben wir doch bisher immer schon gemacht. Aber es muss doch konkreter werden. Und ich glaube, dass wir in konkreten Dingen uns ändern müssen.
Große Problemfelder sind für ihn aber auch die Kasualien, wie Taufen, Trauungen und Erstkommunion feiern, weil dann Leute, die nur selten oder nie eine Kirche von innen sehen, mit ihren Erwartungen auf die Vorstellungen der Seelsorger treffen.
Auf der einen Seite sagen wir, die Volkskirche gibt es nicht mehr. Aber gerade die Fernstehenden fordern von uns volkskirchliche Traditionen ein, ohne sie mitzutragen, indem sie sagen, Unser Kind ist im dritten Schuljahr, wir möchten gerne ein Jahr Volkskirche feiern mit Ihnen, nämlich Kommunion. Wir haben nichts mit Ihnen zu tun, wir kommen weder vorher noch nachher, wollen aber einmal das Gefühl haben, wieder von 19. Jahrhundert.
Aber genau da gäbe es bei vielen Seelsorgern und Verantwortlichen aus Angst vor Konflikten noch zu viel Nachgiebigkeit. Gerade im Bild vom guten Hirten sieht der ehemalige Heiligkreuzpfarrer eine Chance, die Seelsorge, die auch Ecken und Kanten haben darf, neu auszurichten.
Wem ist Jesus Christus eigentlich nachgegangen? Niemandem. Nicht einem einzigen ist er nachgegangen. Er hat sie alle kommen lassen und war für jeden offen, der da kam. Das Bild vom guten Hirten wird maßlos überstrapaziert und entspricht überhaupt nicht der Lebenswirklichkeit Jesu Christi selber.
Am Weißen Sonntag hat Thomas Frings seinen letzten Gottesdienst in Münster gefeiert. Die nächste Zeit will er in einem Kloster in den Niederlanden verbringen. Was dann kommt, ist bislang ungewiss.
Vielleicht bleibe ich in dieser Gemeinschaft und lebe dann da weiter und suche dann da weiter mit diesen Menschen nach Gott. Vielleicht bin ich in einem Jahr oder in 5 Jahren ganz irgendwo anders. Mein Leben war noch nie so spannend wie jetzt.
Noch nie so spannend wie jetzt, das sagt Thomas Frings, bislang Pfarrer der Heiligkreuzgemeinde in Münster. Er hat sich eine Auszeit genommen. Das ganze Gespräch mit ihm finden Sie übrigens auf domradio.de. Und wir sprechen hier gleich über Kirchenkrise, Gotteskrise und Glaubenskrise und was die Seelsorger darüber denken. Genauer gesagt, Pfarrer Wahlen aus Köln-Porz verrät uns, wie er die Kirchenkrise in seiner Pfarrei erlebt. Und so viel sei verraten, er kriegt persönlich nicht die Krise, er hadert nicht mit seinem Beruf. Ganz im Gegenteil, er sagt, er wird von Jahr zu Jahr zufriedener. Also, ganz andere Sicht und gleich sprechen wir mit ihm darüber. Immer größere Pfarreien, wenig Zeit für persönliche Seelsorge, vielfältige Verwaltungstätigkeiten. Die Aufgaben für Pfarrer werden offenkundig nicht kleiner, sondern größer und vielfältiger. Und das, obwohl die Zahl der Gläubigen immer weiter zurückgeht. Mit der Situation der Seelsorge unzufrieden war Pfarrer Thomas Frings im Bistum Münster. Er hat sich nach vielen Jahren aus der klassischen Pfarreiseelsorge zurückgezogen. Vor allem die wachsende Distanz vieler Katholiken zum Glauben hat ihn gestört. Seine Begründung für den Rücktritt hat großes Echo hervorgerufen. Geht es eigentlich allen Pfarrern so? Darüber spreche ich jetzt mit Pfarrer Karl-Heinz Wahlen aus der Pfarrei Christuskönig in Köln-Porz. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Pfarrer Frings hat im Februar auf Facebook seinen Rücktritt begründet. Viele haben ihm zugestimmt. Was halten Sie von diesem Schritt?
Also ich habe es durch die Presse mitbekommen und da war er mir nicht ganz verständlich. Und ich hatte dann auch hier das Interview im Domradio mitbekommen. So richtig verstehen kann ich es nicht. Also in Analyse teile ich seine Thesen zum großen Teil, aber den persönlichen Schritt kann ich nicht verstehen, aber es ist ja auch sein persönlicher Schritt.
Genau, und er sagt zum Beispiel, ich erlebe einen ununterbrochenen Rückzug. Da sagt Pfarrer Frings, wie erleben Sie das in Ihrer Pfarrei? Wird wirklich alles immer weniger?
Es ist die Frage der Blickrichtung. Also ich muss sagen, ich persönlich bin im Glauben auch einen Weg gegangen. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt mit der Priesterweihe fertig im Glauben gewesen wäre. Also vor 25 Jahren war unsere Weihe und mein Primitspruch ist aus dem Johannesevangelium am Anfang, kommt, so seht ihr. Und ich habe am Anfang das so verstanden, habe auch in meiner Primitsandacht darüber gepredigt in dieser Weise, dass ich jetzt das Beispiel bin, an dem andere Leute sehen können, wie sie Christus begegnen. Und ich habe erst mit der Zeit festgestellt, auch in den letzten Jahren, dass es auch eine Aufforderung an mich ist, zu gucken, wo ist denn Christus? Und Christus ist so vielfach erfahrbar in der Gemeinde, dass das sicherlich nicht aufhebt, was weniger wird, aber eine Perspektive gibt.
Ein weiterer wichtiger Punkt war ja, dass er sich darüber beklagt hat, dass viele Katholiken überhaupt keinen Bezug mehr zum Glauben haben, dass sie dann lieber Helene Fischer im Gottesdienst hören wollen, als einen feierlichen Gottesdienst zu feiern. Wie kriegen Sie diese Distanz für sich geregelt, dass es viele Katholiken gibt, die, wenn sie mal mit Kirche zu tun haben, zeigen, dass sie mit dem Glauben eigentlich gar nichts mehr zu tun haben?
Die Frage ist, womit sie nichts zu tun haben. Also wir sagen dann immer so schnell, die haben im Glauben nichts zu tun, aber über den Glauben wird ja im Regelfall nicht gesprochen, sondern es wird um äußere Formen diskutiert. Und da kann es ja durchaus sein, dass einer da was anderes im Kopf und im Sinn hat, als wir das gerne hätten. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Helene Fischer im Gottesdienst besonders schön ist. Ich schließe mich da Pfarrer Frings an, vielleicht tue mir auch Unrecht, aber ich kenne deren Musik nicht so sehr. Ich möchte es einfach davon wegkriegen, immer zu kritisieren, was die anderen Schlechtes tun, sondern die Perspektive dahin aufmachen, um positiv mitzubekommen, was wollen sie und wo kann ich sie gut begleiten.
Sie haben gesagt, den persönlichen Schritt von Pfarrer Frings, den können Sie jetzt so nicht ganz verstehen, aber Sie respektieren natürlich, dass er gesagt hat, ich trete zurück. Dann ist ja ein bisschen die Frage, ein Priester hat ja in Anführungszeichen nur die Arbeit und hat nicht nur etwa eine Familie, anders als Pastoralreferenten oder Gemeindereferenten. Vielleicht geht man da mit dem Gerede, mit dem permanenten Gerede von der Krise doch anders um. Andersrum, die Frage andersrum gedreht, wie motivieren Sie sich denn ganz persönlich für Ihre Arbeit?
Zum einen ist die Arbeit für mich motivierend. Also meine Lebenszufriedenheit und meine Arbeitszufriedenheit wird von Jahr zu Jahr besser. Hat sicherlich auch was damit zu tun. Ich bin jetzt seit 18 Jahren an meiner Stelle und da merkt man schon als Pastor von einer großen Gemeinde, dass die Verbundenheit immer stärker und immer besser wird. Man kennt fast alle Familien, man hat schon mit vielen Leuten gesprochen und das ist was sehr stark tragen kann. Aber was auch dazu gehört, ist, dass ich meine Freiräume schaffen kann, wo ich auch mal entspannen kann. Und da habe ich mal halt abgewöhnt, jetzt an das Große zu denken. Ich mache keine großen Urlaube mehr oder sowas, sondern ich lese gern Kamai oder sowas, um einfach mal 10 Minuten aus- oder abspannen zu können.
Und auch wenn Sie sagen, Sie sind jetzt schon lange bei Ihrer Stelle und fühlen sich da getragen, auch Ihre Pfarrei ist ja zusammengesetzt worden aus ehemals 5 Pfarreien. Also auch da sind wir wieder beim Stichwort Großpfarreien. Auch die hat Pfarrer Frings ja kritisiert. Wie persönlich oder unpersönlich ist denn in einer solchen Großpfarrei noch die Seelsorge?
Seelsorge ist immer persönlich. Und es hängt ja von mir ab, wie viel Seelsorge ich mache und wie viel Verwaltung ich mache. Also ich kann da manchmal auch die Probleme bei Verwaltung nicht verstehen, aber vielleicht habe ich da auch eine sehr schöne Sondersituation bei uns, weil viele im Kirchenvorstand mir Verwaltungsvorgänge abnehmen. Aber ich kann doch selber entscheiden, ob ich einen Brief aus dem EGV noch am gleichen Tag beantworte oder ob ich erst Krankenkommunion bringe oder Hausbesuche mache und dann in der Woche, wann Zeit ist, den Brief beantworte.
Und wie gehen Sie mit diesen Fusionen um? Also Sie haben gesagt, Sie haben ein Pastoralkonzept für Ihre Pfarrei gemacht. Was ist da jetzt so eigentlich der Hauptunterschied in der Großpfarrei, Seelsorge zu betreiben im Vergleich zu früher, wo eben diese eine Pfarrei 5 verschiedene Pfarreien war?
Der große Unterschied ist, glaube ich, für die Menschen. Weil die Menschen erleben schon, dass wenn sie vorher einen Pastor alleine für sich hatten, und leider zählen sie ja meistens immer nur die Pastöre und nicht die anderen pastoralen Dienste, dann ist es jetzt anders, wenn der Pastor in einer anderen Gemeinde wohnt. Aber ich bin in einen Bereich gekommen, in Porz, wo schon seit vielen Jahren zusammengearbeitet wurde, vor mir. Und so konnten wir eigentlich alle unsere Entscheidungen in Gremien in große Einvernehmlichkeit treffen. Indem nämlich alle überlegt haben, was geht, die Seelsorger überlegen, was geht bei uns, die Gemeinden überlegen, was geht bei uns. Und dann haben wir eigentlich immer sehr gute Ergebnisse erzielen können. Wobei eins natürlich klar ist, jede Fusion hat auch Leute, die den Schritt nicht mitgehen können, die dann wegbleiben. Oder genauso, wenn Gottesdienstkürzungen stattfinden. Ist bei uns auch einvernehmlich passiert, aber jeder Gottesdienst, der gestrichen wird, lässt Leute zurück, die dann nicht mehr gehen.
Sie haben mir im Vorfeld erzählt, Sie haben ein Pastoralkonzept für Ihre Großpfarrei, so nenne ich es mal, erstellt. Und ein ganz wichtiger Aspekt bei der jetzigen Diskussion ist ja auch, dass sozusagen jeder Einzelne nach seinen Charismen eingesetzt werden soll. Sie haben gerade eben im Vorfeld vor dem Gespräch so schön gesagt, es gibt aber auch das Recht auf Herde. Das müssen Sie nochmal erklären. Es gibt Hirte und Herde in der katholischen Kirche und Sie sagen, es gibt aber auch das Recht darauf, Herde zu sein. Wie haben Sie denn das gemeint?
Es gibt ja immer verschiedene Bilder, die Wirklichkeit zu beschreiben. Und da hat jedes Bild seinen Eigenwert, der positiv ist, aber man darf sie nie überstrapazieren. Also im Augenblick ist bei uns ja sehr viel die Tauf- und Firmgnade gefragt, was auch richtig ist. Bei diesem Bild der Tauf- und Firmgnade finde ich richtig, dass ich merke, dass Gott nicht nur in mir wirkt, sondern auch im anderen. Im anderen Getauften, im anderen Gefirmten. Das betrifft dann nicht die Küstervertretung in der Gemeinde, sondern es betrifft, wenn jemand sich zu seinem Glauben äußert, dass das, auch wenn es vielleicht ein bisschen ungelenk ist, den gleichen Stellenwert hat, wie wenn ich vielleicht ein bisschen versierter von meinem Glauben erzähle. Und da ist es wichtig, da ein Gespür für zu bekommen. Andersrum, das Bild vom Hirten und der Herde, was ich dann jetzt gerne auch nehme, ist, es gibt auch ein Recht, Herde zu sein. Also, wir können nicht aus jedem Gemeindemitglied einen Hirten machen, wenn uns die Hirten fehlen, sondern ich darf auch akzeptieren, dass viele Gemeindemitglieder sagen, so wie ich zur Gemeinde stehe, so will ich das Und dann ist das auch gut so erstmal.
Und Pfarrer Frings sagt ja auch, dass diese ganzen Pastoralkonzepte letztlich das Problem gar nicht lösen würden. Also er ist da relativ streng und sagt, viele Pastoralkonzepte gehen gar nicht weit genug. Eigentlich ist es sogar fast schon eine deutliche Absage an Reformen oder die Idee der Kirchenkrise durch die richtigen Maßnahmen dann doch noch Herr zu werden. Heißt das also im Umkehrschluss, wir Katholiken müssen uns sozusagen der Krise ergeben und akzeptieren, dass wir weniger werden und dass es sowas wie Volkskirche in Deutschland nicht mehr geben wird?
Evangelii Gaudium, da wird das Wort in der deutschen Übersetzung von Kirche des Volkes gebraucht. Und ich finde das einen viel schöneren Ausdruck als unser Wort Volkskirche. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine andere Übersetzung jetzt ist oder ob das ein neuer Begriff ist. Volkskirche hat was mit Machtstrukturen zu tun. Früher konnte der Pastor in seinem Ort bestimmen, was geht. Kann man heute als Pastor im Ort nicht mehr. Ich muss Bündnispartner bewerben. Ich muss Entscheidungen der Gemeindemitglieder akzeptieren. Kirche des Volkes heißt, dass ich dahin gehe, wo Volk ist. Dass ich dahin gehe, wo ich benötigt werde. Ein schönes Bild oder schönes Ereignis in der Hinsicht ist, wie sich Gemeinden um die Flüchtlinge kümmern. Das hat uns ja sehr viel Reputation auch gebracht, dass auf einmal Menschen wahrnehmen, die tun genau das, wovon sie immer reden. Und daran wird man gemessen. Und so glaube ich, dass Kirche des Volkes für uns der richtige Weg ist. Volkskirchliche Strukturen als Herrschaftsstrukturen, die werden mit der Zeit untergehen.
Also heißt es auch, Sie sehen die Krise gar nicht so dramatisch?
Krise ist nicht dramatisch. Krise bedeutet Umbruch.
Also, und dann noch zum Abschluss die Frage, ein Pfarrer hat ja weniger offenkundige Erfolgserlebnisse wie zum Beispiel ein Unternehmer. Wann sind Sie in und mit Ihrer Arbeit zufrieden?
Ich will es nicht angeben, aber ich bin mit meiner Arbeit eigentlich immer zufrieden.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja, also kriegen bei der Kirchenkrise die Seelsorger auch die Krise? Darüber gesprochen habe ich mit Pfarrer Karl-Heinz Wahlen aus der Pfarrei Christus König in Köln-Porz und er kriegt definitiv nicht die Krise. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, dankeschön.
Herausgerufen, Schritte in die Zukunft wagen. Mit diesen Worten ist das Schlussdokument der Trierer Bistumssynode überschrieben. Darin enthalten stehen die von knapp 300 Priestern und Laien erarbeiteten Vorschläge zum künftigen Kurs der katholischen Kirche im Bistum Trier. Bischof Stefan Ackermann hatte die Synode ausgerufen, die inklusive Vorbereitungszeit über 3,5 Jahre andauerte. Was soll die Synode der Kirche von Trier bringen und was könnte davon der Gesamtkirche weiterhelfen? Darüber spreche ich jetzt mit Bischof Stefan Ackermann. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Peter.
Viel wurde und wird über die Krise der Kirche in Deutschland geschrieben, beraten und diskutiert. Nach dem Abschluss der Synode, wie hoffnungsvoll schauen Sie nun für Ihr Bistum in die Zukunft?
Ich bin wirklich voller Hoffnung für die nächsten Schritte. Zunächst einfach mal auch, weil ich froh und dankbar bin, dass dieses Projekt Synode wirklich zu einem guten Abschluss gekommen ist. Das war ja auch ein Stück Wagnis. Also hier im Bistum Trier lag die letzte Synode mehr als 50 Jahre zurück. Wie geht das, einen so großen, intensiven Beratungsprozess zu gestalten? Gibt es dann ein Ergebnis, mit dem man etwas machen kann? Das liegt jetzt vor. Und ich spüre auch so bei den ersten Reaktionen und wenn ich unterwegs bin im Bistum, ja, es gibt eine große Bereitschaft, sich auch darauf einzulassen. Natürlich wird die Frage sein, wie können wir das gut umsetzen. Aber insofern bin ich wirklich auch positiv gestimmt und spüre, dass eben das bei den Menschen im Bistum natürlich nicht ohne Befürchtungen, aber auch mit Hoffnungen und in dem Sinne auch mit Zukunftsperspektive verbunden ist.
Sie als Bischof haben sich ja auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, denn Sie haben schon frühzeitig angekündigt, Beschlüsse der Synode auch umsetzen zu wollen. Hand aufs Herz, gab es Momente bei den offenen Beratungen, in denen Sie das so ein bisschen bereut haben und gedacht haben, oh je, was kann da kommen?
Nein, das habe ich eigentlich, diese Momente gab es so nicht. Wir haben wirklich mit offenen Karten gespielt von Anfang an. Ich habe gesagt, ich bitte um Beratung für den Weg des Bistums Trier in der Gegenwart und für die nächste Zukunft. Das habe ich ernst gemeint, also dass es verbindliche Beratung gibt. Ich habe klar von vornherein gesagt, wir wollen nicht von Trier aus die ganze Kirche reformieren. Also bitte schauen, was ist unser Mandat, was ist auch meine Verantwortung, was ist auch meine Vollmacht als Bischof. Natürlich gab es zwischendurch ein Ringen. Ich habe auch zwischendurch Vorbehalte angemeldet. Sei es, dass es mehr um glaubensmäßige Fragen ging, sei es mehr, dass es darum ging, gibt es jetzt so konkrete bindende auch Beschlüsse, sag mal, die durchgreifen auch in die bischöfliche Verwaltung, dass man sagen muss, das können wir nicht einfach eins zu eins umsetzen. Da braucht es weiter Beratung. Das habe ich eingebracht und das wurde aber auch vom Plenum der Synode respektiert. Also wie gesagt, es gab ein Ringen, aber weil wir da auch klar waren von vornherein, gab es eigentlich für mich nie den Moment zu sagen, oh je, ich bereue es schon oder wird das überhaupt irgendwie ein gutes Ende nehmen.
Ein wichtiges Wort in dem Abschlussdokument ist der Perspektivwechsel. Es geht zum Beispiel darum, die Anzahl der Pfarreien drastisch zu reduzieren. In der Leitung der Kirche sollen die Laien, auch Nichtpriester, stärkeres Mitspracherecht bekommen, auch auf Pfarreiebene. Dazu zum Beispiel auch eine höhere Wertschätzung für Biografien, die sozusagen nicht so klassisch katholisch sind, also Stichwort gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Wie schnell wollen Sie nun doch dieses umfangreiche Reformpaket umsetzen?
Also wir haben uns zunächst mal vorgenommen, dass wir bis zum Ende des Herbstes klar haben, wie gehen wir die einzelnen Schritte an. Damit sind dann die Inhalte noch nicht sozusagen festgezurrt, sondern wie geht sozusagen der Weg der Umsetzung? Wie nehmen wir uns die einzelnen Themen und Arbeitspakete vor? Auch das soll transparent geschehen. Das war den Synodalen auch wichtig, dass sie nicht einfach mir ein Papier geben, und dann ist das sozusagen, liegt das beim Bischof und dann wartet man, was da irgendwie herauskommt, sondern sie sagen natürlich, wir wollen schon auch mitbekommen, wie geht denn der Weg der Umsetzung. Und vielleicht darf ich zu den Perspektivwechseln zunächst einfach mal sagen, dass mich das ein Stück überrascht hat. Ich hatte ja bestimmte Themen und Fragen vorgelegt und die Synodalen haben gesagt, ja, wir geben aber nicht nur bestimmte Hinweise sachlicher Art jetzt auf Einzelfragen und Themen, sondern wir sind der Überzeugung, dass für den Weg der Kirche es auch an bestimmten Stellen wirkliche Perspektivwechsel braucht, eine Veränderung unserer Kultur, nicht nur Einzelantworten etwa auf die Frage, wie geht Katechese zukünftig, was heißt das für die Struktur in den Pfarreien und so weiter, sondern es geht um einen viel grundlegenderen Wechsel auch in Kultur und Mentalität. Und wenn jetzt zum Beispiel die Frage der Strukturen einen Perspektivwechsel mit bewirken soll, dann geht es eben nicht nur bloß um einen Strukturwechsel, da haben wir ja in der Vergangenheit schon eine Reihe gehabt, sondern zu gucken, was heißt das für die Perspektive, also wie leben wir Pfarrei? Also geht es um viel grundsätzlichere Dinge, nicht bloß jetzt eine neue Strukturanpassung. Und das war für mich ein wesentlicher Punkt, das auch zu erfahren, dass gesagt wird, wie gehen wir mit sozusagen, wie schauen wir auf die Kirche, wie schauen wir auf die Menschen, dass das auch nochmal eine selbstkritische Frage ist, des Umgangs damit.
Denn man muss ja sagen, bei allen Reformen, die es ja auch in anderen Bistümern gibt, trotzdem gehen im Schnitt 90% der Katholiken nicht regelmäßig in die Sonntagsmesse. Kann man solche Menschen über die Synode oder über die Ergebnisse der Synode überhaupt noch erreichen?
Das ist natürlich eine Hoffnung, die wir haben. Also zu sagen, oder im Moment zu beobachten, dass für das Leben der Kerngemeinden, die ja wirklich auch sehr klein geworden sind. Also die Gottesdienstgemeinde ist dann vielleicht noch mal ein Stück kleiner. Sie haben ja das genannt, dass man sagt, sind das 10%, die da regelmäßig sich gebunden wissen und mitmachen. Aber wir spüren, dass sehr viele Ressourcen, viele Kräfte da hinein investiert werden. Aber wenn wir missionarische Kirche sein wollen und es ja auch im Auftrag Jesu sein sollen, dann braucht es auch Kräfte, um zu schauen, ja, wie werden auch Menschen angesprochen, die eben nicht zum klassischen Bestand der Kerngemeinden gehören, die vielleicht auch im Dunstkreis sich bewegen, auch Kirchenmitglieder noch sind, sich gebunden fühlen, aber irgendwie doch nicht angesprochen fühlen von den Angeboten, die es gibt in den Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften. Aber wir spüren natürlich, wir müssen dann auch nochmal Kräfte frei bekommen, um auch etwa Dinge ausprobieren zu können. Das ist so ein Punkt, den die Synodalen auch stark gemacht haben in ihren Voten.
Letzte Frage. Wir hatten den früheren Münsteraner Pfarrer Thomas Frings im Interview, der sagt, neue Konzepte in der Kirche nützen alles nichts, wenn sich die Menschen die Sinnfrage gar nicht mehr stellen. Wer keine Fragen stellt, dem kann die Kirche auch keine Antworten geben. Das würde ja zum Beispiel ihre Synode in Frage stellen. Was würden Sie dem Pfarrer Frings antworten?
Also ich bin der Überzeugung, dass Menschen nach wie vor die Sinnfrage stellen. Vielleicht verdeckt, verschüttet, nicht so klassisch, wie wir das bisher gewohnt waren, dass Menschen explizit nach Gott fragen und dann bei der Kirche Antwort suchen. Aber das ist uns Menschen, das ist meine Grundüberzeugung, doch eingeschrieben, die Frage nach dem Sinn. Aber wie sind wir aufmerksam, die Sinnfragen, die Menschen stellen, zu hören, vielleicht in anderer Weise, als wir es gewohnt sind, oder auch so zu leben, dass Menschen anfangen, nach dem Sinn zu fragen. Das, meine ich, ist die Herausforderung. Natürlich stellen wir fest, viele Menschen leben ganz gut scheinbar, ohne dass sie jetzt tiefer nach dem Sinn des Lebens fragen. Aber ich glaube, dass Menschen in jedem Fall an diese Frage kommen. Und wenn wir den Eindruck haben, sie leben zu sehr an der Oberfläche, dann ist ja eigentlich unser Auftrag, so zu leben, dass die Menschen ans Fragen kommen.
Das sagt Dr. Stefan Ackermann. Er ist Bischof von Trier. Dort ist vor kurzem eine mehrjährige Synode zur Zukunft des Bistums zu Ende gegangen. Herr Bischof, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke für das Interesse.
Domradio, die Sendung, das Thema. Und da geht es heute um die Kirchenkrise, die oft auch eine Personalkrise ist, weil es natürlich für die Seelsorger vor Ort sehr frustrierend ist, wenn die Kirchen immer leerer werden. Wir haben es eben gehört, Bischof Stefan Ackermann hat im Bistum Trier, um gegen den Trend dagegen zu steuern, eine Synode ausgerufen, die vor kurzem abgeschlossen worden ist. Und auch sonst gibt es viele Aufbrüche in der Kirche. Man muss nur genau hinsehen. Das sagt zum Beispiel der Theologe und Christian Hennecke. Er schaut sich seit vielen Jahren an, wie die Kirche zum einen sich verändert, aber wo es eben auch diese hoffnungsvolle Aufbrüche gibt. Er will sich einfach in den Chor der Klagenden nicht so einfach einreihen. Er sagt:
Also erstmal glaube ich, dass wir in Deutschland im Vergleich zur Weltkirche immer noch sehr viele Priester haben. Das muss man einfach auch mal statistisch feststellen. Wenn wir hier klagen, dass wir zu wenig Priester hätten, braucht man nur in andere Kontinente zu gucken, um zu sehen, dass dort erheblich weniger sind. Aber die Art und Weise, wie wir das bisher verstanden haben, was ein Priester zu tun hätte und auch Hauptberufliche, nämlich die machen eigentlich die Kirche. Da geschieht durch sie Seelsorge und die anderen sind sozusagen die Kunden oder die dazu, irgendwie sich dazu verhalten, Besucher der Messen und so. Das ist wahrscheinlich das innere Bild, das uns da zu schaffen macht. Das funktioniert nicht mehr.
Als langjähriger Priesterausbilder im Bistum Hildesheim weiß Hennecke natürlich ganz genau, dass es die Volkskirche wie vor 50 Jahren heute so nicht mehr gibt. Aber er sieht in der Krise vor allem Chancen, neu über Kirche nachzudenken. Denn dabei seien alle Christen gefragt.
Wir brauchen in der Tat wieder neue Zeugniskraft aller Getauften. Wir brauchen Menschen, die eine Christuserfahrung haben und die ein inneres, lebendiges und auch begeisterndes Bild von dem haben, was es heißt, als Christ zu leben. Da, wo das so ist in unserer Kirche, ist auch viel Leben. Keine Frage. Und da, wo das nicht so ist, zerbröselt es uns unter den Fingern. Das ist so. Aber ob ich sagen würde, die Menschen glauben heute viel, viel weniger an Gott als zu anderen Zeiten, da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch.
Also kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Der Theologe und Buchautor Christian Hennecke sieht viele Möglichkeiten, wie Kirche auch in Zukunft gut dastehen kann. Domradio, die Sendung, das Thema. Kirchenkrise, Gotteskrise und auch Personalkrise, das ist heute unser Thema. Vor allem in Regionen, wo es über Jahrzehnte eine große Volkskirche gegeben hat, spüren viele Menschen, dass das kirchliche Leben deutlich zurückgeht. Es gibt weniger Messen, der Gottesdienstbesuch geht zurück, weniger Pfarrer müssen immer größere Seelsorgeeinheiten betreuen. Dieses Erleben schärft das Gefühl, dass die Kirche sich in einer Krise befindet. Aber wie ist das eigentlich in Regionen, wo es eine flächendeckende Volkskirche nicht gibt, wo in Großstädten die katholischen Pfarreien sogar wachsen? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Anne Rademacher. Sie leitet das Seelsorgeamt im Bistum Erfurt. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Das Bistum Erfurt ist sogenannte Diaspora, also eine Region, in der die Christen in der deutlichen Minderheit sind. Ist das Wort Krise bei Ihnen im kirchlichen Alltag weniger vorhanden?
Das ist bei uns genauso vorhanden wie im Westen. Auch bei uns wird es weniger und sozusagen die Lichtblicke, die gibt es ab und an, aber nicht extrem viel. Zumal bei uns dazu kommt, wir sind Wegzugsgebiet im Osten. Also Thüringen verliert ständig Einwohner und das trifft natürlich auch unsere Kirchengemeinden.
Man hat in Deutschland das Gefühl, dass zumindest im westlichen Teil so ein bisschen der Volkskirche nachgetraut wird, dass man sagt, ach, wie war das so toll in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Also man hört da immer viel Nostalgie. Sowas wie Nostalgie, gibt es das bei Ihnen dann auch?
Das gibt es bei uns genauso, nur auf kleinerem Niveau sozusagen. Bei uns war früher auch alles besser, aber halt schon immer etwas kleiner als jetzt. Ich halte das übrigens für eine Chance, weil vielleicht haben wir dadurch weniger, was wir festhalten müssen.
In den anderen Bistümern gibt es aber jede Menge, was es festzuhalten gibt. Also da hat dann jede Kirche ein großes Pfarrzentrum, das muss dann geschlossen werden. Und das verletzt natürlich dann noch viele Menschen, die in diesem, zum Beispiel in dem Pfarrzentrum über Jahrzehnte das kirchliche Leben mitgeprägt haben. Jetzt ist es ja auch durchaus so, dass es im Osten Menschen gibt, die haben mit Kirche nie was zu tun gehabt, anders als vielleicht in anderen Regionen. Sind die vielleicht sogar leichter ansprechbar?
Ich glaube nicht so richtig. Also es kommt immer auf den persönlichen Kontakt an. Das ist in der Diaspora, glaube ich, schon ein Problem zu sagen, wo finde ich überhaupt jemanden, der ein christliches Zeugnis gibt. Und dafür unsere Gemeinden stark zu machen, das sehe ich schon als meine Aufgabe, aber da haben wir noch ganz viel Luft nach oben.
Und wie wollen Sie die Gemeinden stark machen?
Indem wir hier versuchen, dass Kirche vor Ort gefördert wird, dass wir sagen, wir haben gerade eine Weiterbildung angedacht, die heißt Gemeinden kleiner denken. Kleiner im Sinne von, wir werden nicht auf Wachstumsprozesse gehen hier. Da ist die Situation eine andere. Aber ich glaube, wenn wir das akzeptieren, dann können wir auch vorausdenken und kleiner auch im Sinne von kleinteiliger. Also zu sagen, wir brauchen große Vereine, das geht nicht anders, einfach vom Personal her, was wir haben. Und ich glaube auch von dem her, dass wir Synergien nutzen. Aber wir müssen Gemeinde vor allen Dingen vor Ort denken und mit den zwei, drei Leuten, die dort sind, den Mut machen zu sagen, jetzt fangt das an, worauf ihr Lust habt und was ihr gerne wollt. Und da spielen für mich Verabschiedungsprozesse eine große Rolle, weil wenn die sozusagen ihre ganze Energie in Sachen setzen, die sie aufrechterhalten, obwohl es eigentlich keinem mehr Spaß macht, dann denke ich, ist das vergeudete Zeit und Energie. Dann doch lieber sagen, wir lassen das jetzt, weil es sowieso nicht mehr geht und wir fangen was anderes an, worauf wir Lust haben. Denn dann wird es auch anziehend.
Dann wird es auch anziehend, sagen Sie. Es ist ja zum Beispiel so, dass es in Regionen gibt, wo die Volkskirche sehr stark war. Da konnte man sich sonntags die Messe aussuchen und musste nur wenige Meter zu der einen Kirche oder zu der anderen Kirche laufen. Das ändert sich jetzt in der sogenannten Diaspora. Wie sind denn da so die Entfernungen innerhalb der Pfarreien, wenn ich mal fragen darf?
Also sie sind bei uns ganz unterschiedlich. Auch wir haben ein paar Städte, allerdings wenige. Wir haben aber vor allen Dingen, jedenfalls, wenn wir nicht über das Eichsfeld reden, was auch ein volkskirchliches Gebiet ist, dann haben wir so mittlere Städte von 20.000 Einwohnern. Da gab es eine katholische Pfarrei und da fuhren die Leute immer schon 20, 30 Kilometer an zum Gottesdienst. Und diese Strecke verlängert sich jetzt halt, ne? Je nachdem, wo man wohnt. Man kann Glück haben, dass man jetzt nur noch 10 Kilometer fahren muss, weil die neue Pfarrei in einer anderen Richtung liegt. Man kann auch Pech haben, dass man 50 Kilometer Anfahrt hat. Das kommt bei uns schon vor.
Dann gibt es ja öfters mal den Hinweis auf den Sport und sagt, ja, die wahren Fans, die fahren sogar zu den Auswärtsspielen von ihrem Lieblingsverein und nehmen da viel größere Strecken in Kauf, auch wenn es dann vielleicht nur alle 14 Tage der Fall genau. ist bei den Auswärtsspielen. Kann vielleicht dann so das Beispiel oder auch das kirchliche Leben im Bistum Erfurt zum Beispiel nicht auch ein Beispiel dafür sein, dass das ständige Gejammer über die Krise in den Regionen, wo es Volkskirche gegeben hat, dass man sagen muss, da ist ja auch noch viel.
Das ist Krise auf hohem Niveau, das durchaus. Aber das tut natürlich auch mehr weh, wenn ich es so gewohnt bin. Ich sage mir bei uns manchmal, die Leute steigen sowieso ins Auto, um von ihrem Dorf, wo sie die einzigen Katholiken sind, in die nächstliegende Pfarrei zu kommen. Ob sie dann nach links und rechts oder 20 oder 30 Kilometer fahren, ist auch egal. Das vereinfacht manches, aber nicht vieles.
Was macht es denn zum Beispiel einfacher?
Na, es macht es einfacher, sich auch zu verabschieden davon, dass man immer vor Ort etwas hat, weil das gab es ja noch nie. Insofern, die mussten beweglich sein als Katholiken bei uns, das durchaus. Und diese Beweglichkeit hat Vorteile. Die ist aber auch eingeschränkt. Also es gibt auch in Diaspora ein volkskirchliches System sozusagen. Das ist meine Kirche, das ist mein Platz, hier ist meine Gemeinde, hier bin ich zu Hause. Und das ist ja auch gut, davon lebt Kirche ja. Aber das so ein Stückchen rauszukriegen und zu sagen, es ist mir wichtig genug, auch mal woanders hinzufahren, weil da mehr auch an Leben da ist, weil es einfach mehr Leute sind. Das hat schon auch Vorteile. Auf der anderen Seite, das habe ich ja schon gesagt, fördern wir ein Stückchen auch dieses zu sagen, vor Ort muss es Heimat geben.
Es ist dann doch auch oft so, dass man ein bisschen so von der eigenen Wahrnehmung manchmal auch so geblendet wird. Also zum Beispiel, wenn man jetzt die ganze Zeit von Krise redet, muss man ja sagen, Christen verkünden die frohe Botschaft, sie leben von der Hoffnung, dass die Welt schon erlöst ist. Besteht da nicht auch manchmal ein wahnsinniger Widerspruch zwischen Stimmung und der eigentlichen Botschaft, die verkündet werden soll?
Auf jeden Fall. Ich sage mir auch immer, die Aufgaben von Kirche, wenn man das Evangelium befragt, sind ziemlich klar. Evangelium verkünden, die Welt zu heiligen. Das andere kommt dazu, ist eine schöne Zugabe. Und ja, auch was sehr Sympathisches, wenn ich was habe, wo ich andocken kann. Aber es wird halt nicht unbedingt zu halten sein. Und dann so ein Stückchen aus der Komfortzone raus zu müssen, das kann einen schon auch so nicht ganz frohbotschaftsbewegt machen.
Und dann gibt es ja immer so die Diskussion, gibt es jetzt eigentlich eine Gotteskrise oder eine Kirchenkrise? Also zum Beispiel der Theologe Lütz sagt, wir haben vor allen Dingen eine Gotteskrise. Es ist ganz einfach, die Menschen glauben einfach nicht mehr an Gott und da kann Kirche tun und lassen, was sie will. Die Menschen kommen nicht mehr wieder zurück. Wie sehen Sie das?
Beides. Also ich erlebe sehr viele Menschen, die sehr wohl an Gott glauben und die den auch in ihrer Kirche finden. Das macht mir auch sehr viel Mut, weil das Glaubenszeugnis, was die dort geben, wo sie es gar nicht vermuten und was sie mir dann später erzählen, wie sie mit Arbeitskollegen umgehen, wie sie mit Schicksalsschlägen umgehen, dann denke ich immer, Hut ab, von diesem Glauben lebe ich auch. Aber es gibt sicher auch das andere, dass einfach, naja, unsere kirchlichen Formen halt an manchen Stellen leer geworden sind. Und offensichtlich dieses Belehren darüber, was dahinter steckt. Also wir waren katechetisch, glaube ich, noch nie so gut wie in den letzten 30, 40 Jahren. Aber offensichtlich ist das nicht der Punkt, ne? Sondern die Frage ist, wo kann ich erfahren, dass das stimmt, was ich da höre im Gottesdienst und wo klinke ich mich deshalb ein?
Wir haben jetzt schon viel über das Wort Krise und über die Stimmung gesprochen. Was sind für Sie so vielleicht so kleine Punkte, wo Sie sagen, das stimmt mich trotzdem hoffnungsfroh für die Kirche?
Also auf der einen Seite die persönlichen Glaubenszeugnisse, die Leute mir so am Biertisch, abends bei Kursen oder einfach, wenn man ihnen im Alltag begegnet, geben, wo ich denke, ja, dieser Glaube ist auch im Alltag verankert. Dann habe ich hier den großen Schatz, wir haben Diakonatskommunionhelfer, das sind sozusagen unsere ehrenamtlichen Liturgen. Davon haben wir 500 Stück in allen Gemeinden unseres Bistums. Und wenn man die so erlebt, auch was die mittragen an Arbeit in unseren Gemeinden und nicht nur diese, sondern auch andere Ehrenamtliche, aber bei denen fällt es mir besonders auf, dann denke ich, da geht noch was. Da ist tatsächlich noch Luft nach oben und da ist auch Zukunft da. Jedenfalls lasse ich mir das nicht ausreden, solange irgendwie der Herr nichts anderes erweist. Das ist für mich auch übrigens was, wo ich denke, wir haben eine Verheißung, die geht über das, was wahrnehmbar ist, hinaus. Und deswegen glaube ich schon, das wird was.
Wie gehen Christen mit der Säkularisierung um, die in einem ohnehin schon kaum christlichen Umfeld wirken? Darüber gesprochen habe ich mit Dr. Anne Rademacher. Sie leitet das Seelsorgeamt im Bistum Erfurt. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Seit Jahren wird darüber in den Medien spekuliert. Von einer Rückkehr der Religion ist da immer wieder die Rede. Für die etablierten Kirchen ist davon zumindest statistisch wenig zu spüren. Nach wie vor sinkt die Anzahl der evangelischen und katholischen Christen in Deutschland. Glauben die Leute heute also weniger an Gott oder gibt es ein gleich hohes Interesse für Religion und Spiritualität, nur die sozusagen Anbieter sind mehr geworden? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Michael Eberts. Er ist Religionssoziologe und lehrt an der Katholischen Hochschule Freiburg. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Glaubenskrise, Gotteskrise oder eben Kirchenkrise, was würden Sie sagen?
Kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Und zwar auch in folgender Hinsicht, dass wir ja in Deutschland eine ungemein reiche, mit einer starken Infrastruktur ausgerüstete Kirche haben oder Kirchen haben. Denken Sie an den Religionsunterricht zum Beispiel. Und wir haben offensichtlich eine immer schwächer werdende, ich sage es mal, religiöse Produktivität. Die Kirchen bringen nicht mehr die Glaubensstützung hervor, die sie eigentlich von ihrer Infrastruktur her leisten können. Also wir haben eine Glaubenskrise, weil wir eine Kirchenkrise haben, und wir haben eine Kirchenkrise, weil wir eine Glaubenskrise haben.
Sie haben es schon angedeutet, die Menschen haben immer mehr Möglichkeiten durch die Globalisierung, Individualisierung und haben vor allem auch eine hohe Mobilität. Außerdem legt Deutschland ja eine schlechte demografische Entwicklung hin. Ist da ein Schrumpfungsprozess vielleicht nicht sogar einfach normal und wir haben gar keine Krise, sondern einfach nur eine Anpassung an geänderte Zeiten?
Nein, wir können das Ganze nicht auf eine demografische Krise irgendwie reduzieren, sondern wir haben zum Beispiel eine Tradierungskrise, also eine Krise der Glaubensweitergabe. Bereits seit den 1980er Jahren ist diese erkennbar, dass immer weniger Menschen erzählen, dass sie in ihren Familien, im Religionsunterricht, in den Glauben der Kirche eingeführt worden sind. Wir haben regelrechte Traditionsabbrüche. Das hat nichts mit der demografischen Entwicklung zu tun. Auch hat nichts mit der demografischen Entwicklung zu tun, dass wir in den Sonntagsgottesdiensten in der Regel keine jungen Menschen mehr sehen. Die Distanz der jungen Leute, übrigens geht europaweit, mit Ausnahme vielleicht in Polen, bei den jungen Generationen nimmt sie enorm zu. Das heißt, immer weniger besuchen den Gottesdienst, immer weniger sind gottgläubig, glauben an einen personalen Gott und so weiter. Und in Deutschland ist der Kirchenbesuch der nachwachsenden Generationen fast null geworden. Das heißt, hier fehlt es auch an Attraktivität, an Kreativität, an liturgischer Experimentierfreudigkeit, was die Attraktivität der Kirche steigern könnte. Die Kirche ist eine Veranstaltung von alten Männern für alte Leute geworden, und das macht ein junger Mensch heute nicht mehr mit.
Jetzt haben wir eben schon ein bisschen über die Attraktivität von Gottesdiensten gesprochen. Man stellt ja dann immer wieder fest, wenn besondere Ereignisse anstehen, zum Beispiel hier Köln-Marathon, da sind doch die Leute durchaus bereit, zum Beispiel früh aufzustehen, weite Strecken in Kauf zu nehmen. Warum gelingt es nicht der Kirche, so attraktiv zu sein, dass die Menschen sagen, das ist mir wichtig, der Gottesdienst ist mir wichtig, die Begegnung, das Gebet, die Gesänge sind mir wichtig, da gehe ich hin?
Also wir müssen, glaube ich, unterscheiden. Es gibt ja durchaus Gottesdienste, die sind sehr attraktiv. Da gehen die Menschen hin. Und zwar immer dann, wenn es um einzigartige Ereignisse geht, die auch entweder eine ganze Gesellschaft oder einen Ort oder auch eine Familie oder einen Lebenslauf in irgendeiner Weise kritisch sozusagen beschädigt haben. Ein Zugunglück, ein Flugzeugunglück. Aber es kann auch eine Lebenswende sein, wenn man etwa bei der Taufe oder bei einer Beerdigung, gern auch bei den Hochzeiten, aber da muss man etwas differenzieren. Also das heißt, es werden dann Gottesdienste, liturgische Angebote der Kirchen wahrgenommen, wenn sie A, etwas Ereignishaftes und Einzigartiges an sich haben und B, wenn sie etwas mit dem konkreten Leben und den Lebenserfahrungen der Menschen zu tun haben. Dagegen sticht die Eucharistiefeier und die Nachfrage nach der Eucharistiefeier massiv ab. Da erleben die Menschen nicht mehr, dass es um sie selbst geht, um etwas Einzigartiges und sie Betreffendes, sondern da geht es um das immer Gleiche. Und dann sagen sie, ob ich jetzt dahin gehe am Sonntag oder in 2 Wochen oder in 2 Monaten oder in 2 Jahren, ist eigentlich egal, da passiert nichts Neues. Also das Ereignishafte, das Neue und das, was mit der eigenen Person zu tun hat, wird in der Eucharistiefeier nicht erlebt, obwohl sie theologisch offiziell als Höhepunkt und Quell allen christlichen Lebens bezeichnet wird. Da klafft also etwas auseinander, was den Anspruch der Liturgie angeht und was die tatsächliche Geltung oder Relevanz der meisten Kirchenmitglieder angeht.
Thomas Frings aus dem Bistum Münster hat sein Amt als leitender Pfarrer niedergelegt und er kritisiert unter anderem die Unehrlichkeit, wie manche Kirchenleitungen den sichtbaren Niedergang durch bestimmte Aufbruchsrhetorik schönt. Können Sie das nachvollziehen? Geht das auch so ein bisschen in Richtung, was Sie eben über die Eucharistiefeier gesagt haben?
Naja, mit Unehrlichkeit, da wäre ich etwas vorsichtig, weil man da sofort in so eine moralische Bewertung reinkommt, aber ich würde es eher unter dem Gesichtspunkt eines Dilemmas kommunizieren. Es gibt auf der einen Seite die kirchenoffizielle Position, die ist ja nicht nur für Deutschland gültig, sondern weltweit, etwa in den Konzilstexten formuliert. Und dann haben wir die jeweiligen regionalen, familiaren und individuellen Besonderheiten. Und da klafft von der Sache her selbst schon eine gewisse Kluft, die allerdings dann pastoral durchaus zu überbrücken wäre. Nun haben wir aber faktisch, was die pastoralen Ressourcen, die personellen Ressourcen angeht, immer weniger Menschen, immer weniger Priester, die ganz bestimmte liturgische Dienste zum Beispiel leisten können. Auf der anderen Seite haben wir eine Sozialkirche, eine karitative Kirche, die brummt, die wächst, ja, obwohl das pastorale Betriebssystem zusammenkracht. Personell und was die räumlichen Strukturen angeht, haben wir ein Wachstum bei der Caritas. Auch hier haben wir eine tiefe Kluft und auch hier haben wir ein gewisses Dilemma. Auf der einen Seite Wachstum, auf der anderen Seite Reduktion. Und solange wir diese Widersprüchlichkeiten haben in unserer Kirche, was den Anspruch angeht, also etwa sonntags die Menschen zu vergemeinschaften in der Eucharistiefeier, der nur ein Priester vorstehen kann, und auf der anderen Seite immer weniger Priester haben, die diesem Anspruch Genüge tun können, klafft auch hier eine Kluft. Kommunialer Gemeinschaftsanspruch steht in Widerspruch zu der Realisierbarkeit, die natürlich nicht nur geschuldet ist der Tatsache, dass wir weniger Priester haben, sondern dass tatsächlich die Menschen auch immer differenzierter werden. Die Jungen wollen nicht unbedingt mit den Alten zusammen Gottesdienst feiern, weil dort die nicht ihre Lieder zum Beispiel gesungen werden oder weil dort die Predigt nicht an sie adressiert erlebt wird und so weiter. Das heißt, wir haben unglaublich viele Herausforderungen, aber die Kirche kann sie nicht mehr gleichzeitig erfüllen. Von daher haben wir Widersprüchlichkeiten, strukturelle Widersprüchlichkeiten, die könnten nur behoben werden, wenn man auf der Anbieterseite meines Erachtens etwas ändert. Das heißt, wenn man eine größere pastorale Kompetenz auch an Nichtpriester, auch Nichtpriestern zusprechen würde, die natürlich qualifiziert sein müssen, diese Nichtpriester, Es darf kein Wildwuchs geben in den liturgischen und den diakonischen Angeboten.
Glauben die Menschen weniger an Gott oder sind die etablierten Kirchen nur nicht mehr attraktiv genug? Darüber gesprochen habe ich mit Professor Dr. Michael Eberts. Er ist Religionssoziologe und lehrt an der Katholischen Hochschule Freiburg. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, bitteschön.
Domradio, die Sendung, das Thema. Kirchenkrise, Gotteskrise und auch Personalkrise, das ist heute unser Thema. Wenn in Pfarreien Land auf und Land ab die ganze Zeit über immer weniger Priester und Gläubige geklagt wird, was bedeutet das für die, die beruflich für die Seelsorge zuständig sind? Kann man da nicht verzweifeln? Oder ist die Stimmung und die Lage an der Basis viel besser, als das Krisengerede darüber es vermuten ließe? Martin Köpple ist Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen. Schönen guten Tag.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie sehr nervt Sie denn persönlich das permanente Gerede von der Krise in der Kirche?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da relativ resistent. Also ich habe in meiner Zeit, die ich im Bistum und im pastoralen Dienst arbeite, das sind jetzt ungefähr 20 Jahre, eigentlich immer das Glück gehabt, dass ich Kolleginnen und Kollegen hatte und ehrenamtlich Engagierte, die total lebendig waren und wo einfach ganz viel Glaube und ganz viel Leben und ganz viel Inspiration war. Und deswegen hat mich die Krise, ehrlich gesagt, persönlich noch nicht getroffen.
Sie hat es noch nicht getroffen, sagen Sie. Ist das Thema irgendwie dominant in den Vereinen, in denen Sie aktiv sind?
Nee, eigentlich bei uns nicht wirklich. Wir nehmen das natürlich wahr. Wir sehen auch Kirchenaustritte. Wir lesen natürlich auch Zeitung und sehen Fernsehen und sind im Internet. Aber dass das bei uns ein alltägliches Thema wäre, die konkrete Krise im Moment, das ist nicht der Fall. Wir sehen natürlich eine Entwicklung und wir sehen, dass wir in den nächsten Jahren, von heute an, in den nächsten 30 Jahren, eine Menge ändern müssen. Und zwar wirklich von heute an. Das sehen wir und das sehen wir als unsere Herausforderung und als unsere Aufgabe. Und das macht gerade die aktuelle Situation total spannend.
Spannend oder eben auch, es kann einen auch in die Verzweiflung bringen. Ein Beispiel ist ja der Pfarrer Frings aus dem Bistum Münster, der ist ja vor einigen Monaten zurückgetreten als Pfarrer, weil er eben gesagt hat, er hält es so in dieser Form, wie das im Moment in den Vereinen läuft, nicht mehr aus. Also er hatte genug von glaubensfernen Katholiken und von Pastoralkonzepten, die seiner Meinung nach nicht aktuell oder nicht radikal genug waren. Als sie das gehört haben, dass Pfarrer Thomas Frings zurückzieht, er hört nicht als Priester auf, aber als Pfarrer, er hat sich ja da auch auf Facebook ausführlich geäußert. Haben Sie da gedacht, so bei einigen Punkten, da hat er recht?
Natürlich gibt es im Alltag, wie aber in jedem Beruf und in jedem Leben, schwierige Situationen. Und natürlich kriegen wir auch manchmal Rückmeldungen, die sagen, Mensch, ins Kinderkirche, das ist ja wirklich der letzte Laden. Aber das sind persönliche Einschätzungen und damit muss ich persönlich für mich umgehen. Und da sage ich, das greift mich nicht so an, dass es irgendwie an meinem Sein in der Gemeinde, an meinem Tun, an meinem Leben, an meinem Feiern in der Gemeinde etwas ändert. Das ist eine persönliche Reaktion von diesem Pfarrer. Ich gehe für mich anders damit um.
Ein Thema bei seiner Abrechnung in Anführungszeichen war ja auch das Anspruchsdenken von Katholiken, die sich für den Glauben nicht interessieren, aber bei den wenigen Anlässen, bei denen sie dann doch mit der Kirche zu tun haben, zum Beispiel Taufe oder Hochzeit, dann da mit sehr hohen Ansprüchen auftreten, nach dem Motto, ich zahle ja Kirchensteuer. Erleben Sie in Ihrem Seelsorgeteam sowas auch?
Ja, wir haben natürlich auch jetzt gerade bei Taufen und Hochzeiten, dass Menschen eigene Vorstellungen haben, auch bei Trauerfeiern, da erlebe ich das zum Beispiel. Aber das sind die Feiern dieser Menschen. Als ich geheiratet habe, oder wir, meine Frau und ich, da hatten wir auch unsere eigenen Vorstellungen. Und auch bei den Taufen unserer Kinder hatten wir unsere eigenen Vorstellungen. Und Gott sei Dank konnte ich die umsetzen, durften wir die umsetzen, weil es unsere Feiern waren. Und genauso ist das bei den Menschen, die eben zu uns kommen und ihre Familienfeier in einem kirchlichen Rahmen feiern wollen. Das ist deren Feier und das steht erstmal im Vordergrund und nicht unser Denken, wie es denn sein muss.
Und in dem Zusammenhang war ja die Rede von Helene Fischer, gibt ihm den Rest, das war so die Schlagzeile, weil eine Braut unabgesprochen bei einer Hochzeit dann eben einen Song von Helene Fischer gesungen hat. Hat es eigentlich nett gemeint, aber für Pfarrer Frings war das nicht so schön gewesen. Gibt es so Dinge, vielleicht auch bei Beerdigungen, wo Sie sagen, naja, das ist aber jetzt schon sehr eigen?
Also ich habe wirklich bei Trauerfeiern auch schon alles gehört. Also Trude Herr sowieso unheilig und Joe Cocker. Und das Skurrilste war mal ein plattdeutsches Abschiedslied, das irgendwie von einer Schellackplatte überspielt war. Das war schon skurril. Aber trotzdem, das bleibt die Feier dieser Menschen. Und ich finde, wenn Helene Fischer einfach mehr die Sprache spricht und die Emotionen anspricht dieser Brautleute oder dieser Menschen, dann ist das so. Dann müssen wir uns ja eher fragen, warum sprechen denn unsere Lieder die Menschen nicht auf die Art und Weise an? Und warum erreichen wir denn nicht die Emotionen bei den Menschen mit der Sprache, die wir sprechen? Ich finde, das ist eine viel spannendere Frage.
Und auch vielleicht eine Frage, die einen zweifeln lassen kann, denn viele Seelsorger erleben ja, dass in den Vereinen zum Beispiel der Kirchenbesuch ja zurückgeht. Also dass die klassische Sonntagsmesse an Bedeutung verliert. Lässt man sich eigentlich von sowas runterziehen?
Also natürlich ist das besonders schön, wenn man zusammen feiert und die Kirche ist krachend voll und es kommt ein richtiger Geist rüber. Das ist natürlich immer schöner. Jetzt bin ich als Pastoralreferent natürlich in der komfortablen Lage, dass ich jetzt wochentags, werktags zum Beispiel nicht vor leeren Kirchenbänken stehe und einen Gottesdienst feiere, sondern wo ich bin, ist eigentlich immer eine Zielgruppe, die dann auch da ist und mitfeiert. Aber ich sehe das nicht so dramatisch. Also ich sehe die, die da sind, wenn die darin eine Erfüllung finden und wenn die darin eine Inspiration für die Woche finden, dann ist das eigentlich der springende Punkt.
Und voll ist die Kirche ja immer bei besonderen Festen, wie zum Beispiel Erstkommunion oder auch Firmung. Demnächst haben Sie ja Firmung mit über 40 Jugendlichen, wenn ich das richtig auf Ihrer Homepage gesehen habe. Bei Kommunionkindern und Firmlingen wird oft kritisiert, auch von Pfarrer Frings, dass sie nach der Feier wegbleiben und dann sonntags gar nicht mehr auftauchen. Wie erleben Sie das?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Erstkommunionvorbereitung und auch die Firmvorbereitung ein religiöser One-Night-Stand ist. Also ich sehe das gar nicht so. Ich vertraue da felsenfest darauf, dass wir in dieser Zeit der Vorbereitung etwas grundlegen. Das, und da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass der Heilige Geist damit immer noch auch was zu tun hat. Und der hat viele Jahre des Lebens dieser Kinder und Jugendlichen Zeit, daran zu arbeiten, was wir grundgelegt haben. Und ich glaube, dass er das auch tut. Ich bin da sehr entspannt, wenn die Familien, ich sage es für meinen Arbeitsbereich, für die Erstkommunion, nach so einem halben Jahr Vorbereitung erstmal sagen, so, das reicht uns. Eine ganze Reihe kommen wieder, regelmäßig, aber viele sagen, das ist erstmal für uns genug. Und das ist in Ordnung. Diese Freiheit muss ich Menschen geben, zu sagen, ja, ich habe das jetzt gefeiert, ich habe das mitgemacht und das war toll und jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen erholen. Ich muss ja fragen, warum kommen denn die Kinder, die Jugendlichen, die Erwachsenen danach nicht mehr? Welche Relevanz hat denn der Glaube, hat denn der Gottesdienst eigentlich für die Menschen? Und wenn er nicht so viel Relevanz hat, dass sie sagen, ich ziehe daraus Kraft für die ganze Woche, für die kommende Woche, wenn er diese Relevanz nicht hat, dann ist es in Ordnung, wenn sie erstmal eine Pause machen.
Ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, Sie in eine Krise reinzureden. Das klingt mir nicht so ganz, merke ich schon. Ist vielleicht in dem Zusammenhang dann besser zu sagen, wir sind nicht in einer Krise, sondern es ist einfach ein großer Umbruch?
Ja, es ist ein Umbruch, ganz deutlich. Aber dieser Umbruch, der ist ja nicht erst seit gestern oder seit Pfarrer Frings aus dem Dienst gegangen ist. Dieser Umbruch ist im Grunde genommen schon seit den 60er Jahren, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo die Kirche die Türen und die Fenster aufgemacht hat, damit frischer Wind reinkommt. Und wenn ich Türen aufmache, dann muss ich auch damit leben, dass Menschen durch diese Tür rausgehen. Im Grunde genommen ist das seit dieser Zeit so. Und das ist auch in Ordnung. Denn Gott möchte keine eingeschlossenen Christen, sondern er möchte freie Christen, die sich frei für ihn entscheiden und auch frei für den Gottesdienst entscheiden. Und insofern, glaube ich, ist dieser Umbruch schon sehr lange. Das Einzige, woran wir uns gewöhnen müssen, ist, dass dieses Denken der Volkskirche, das Denken der Vollversorgung auch, dass das eben sich ändert, dass sich da was tun muss. Und wie gesagt, wir haben, das sage ich jetzt für unseren Seelsorgebereich im Düsseldorfer Süden, wir haben damit deutlich angefangen, alles auf den Prüfstand zu stellen und auch Dinge einfach zu lassen, die überhaupt nicht mehr der Zeit entsprechen und zu gucken, was brauchen denn die Menschen?
Das sagt Martin Köbler, er ist Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen. Jetzt haben wir viel über Kirchenkrise oder Kirchenumbruch gesprochen. Doch Theologen wie zum Beispiel Pfarrer Frings oder auch Manfred Lütz sagen, wir haben vor allem eine Gotteskrise. Heißt das im Umkehrschluss, wenn die Leute ohnehin nicht mehr an Gott glauben, weil der in der Krise ist, dann kann die Kirche machen, was sie will. Der Glaube ist einfach nicht mehr vermittelbar. Gibt es einfach mehr religiös unmusikalische Menschen? Darüber spreche ich gleich im zweiten Teil des Gesprächs mit Martin Köbler.
Domradio, die Sendung, das Thema. Weniger, alles wird weniger. Das hört man landauf und landab in den christlichen Kirchen. Weniger Personal, weniger Gläubige, weniger Kirchengebäude und so weiter. Doch wer jammert, ist nicht gerade attraktiv für Außenstehende. Und nicht wenige Theologen sagen, wir haben zuerst eine Gotteskrise und nachgeordnet eine Kirchenkrise. Das heißt, wenn die Leute nicht mehr an Gott glauben, gehen sie auch nicht mehr in den Gottesdienst. Wie erleben das die Seelsorger in den Gemeinden? Darüber spreche ich jetzt im zweiten Teil unseres Gesprächs mit Martin Köble. Er ist Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen. Hallo.
Ja, hallo nochmal.
Wer ist also mehr in der Krise Ihrer Meinung nach, Gott oder die Kirchen?
Ich glaube ehrlich gesagt, Gott hat überhaupt keine Krise. Der kriegt im Höchstfall eine Krise, wenn er sieht, was wir so manchmal machen. Die Menschen suchen nach Halt, ist meine Überzeugung und das, was ich auch immer wieder höre. Sie suchen nach Halt, sie suchen nach Sinn, sie suchen nach Werten. Und unsere Aufgabe ist es, Gott sozusagen als Antwort auf diese Suche schmackhaft zu machen. Das Erzbistum hat über das Jahr der Barmherzigkeit geschrieben, Gott tut uns gut. Und ich glaube, das ist wie eine mathematische Gleichung. Wir sagen, das ist die Antwort, Gott tut uns gut. Aber ich glaube, wir müssen bei den Leuten anfangen, fragen, was braucht ihr? Was ist die Variable, damit ihr am Ende sagt, was tut mir gut? Die Antwort ist Gott. Das ist unsere Aufgabe. Gott ist nicht in der Krise, glaube ich.
Gott ist nicht in der Krise. Aber der Theologieprofessor Eberts sitzt ein bisschen anders. Also er sagt sowohl als auch, wir haben sowohl eine Gottes- als auch eine Kirchenkrise. Er sagt aber auch, alle Menschen haben eine religiöse Antenne. Aber jetzt ist dann die Frage, haben die Atheisten die nur abgeklemmt? Oder warum gibt es einfach eine wachsende Zahl an Konfessionslosen beziehungsweise an Menschen, die sagen, über Gott kann ich nichts wissen, es spielt für mein Leben keine Rolle?
Weil es, glaube ich, den Kirchenvertretern, das sind wir Seelsorger, natürlich immer auch die Kirchenspitze, aber auch den Ehrenamtlichen und den Gläubigen in den Gemeinden, weil es nicht gelungen ist, Begeisterung in die Stadtteile zu bringen. Wir haben insgesamt 8 Kindergärten, wir haben 6 Grundschulen, mit denen wir Gottesdienste feiern, häufig auch mit Eltern. Und wenn es uns da nicht gelingt, die Begeisterung rüberzubringen, so, dann hat natürlich Gott und dann hat die Kirche relativ wenig Chancen. Gott hat immer noch viele andere Chancen. Aber wir als Kirche haben wenig Chancen, bei den Menschen anzukommen. Ich glaube, wir müssen immer wieder auf uns selber gucken, was tun wir denn und wie wirken wir, wie begeistern wir.
Sie haben ja Familie und sind vielleicht deswegen auch mehr in einem säkularen Umfeld unterwegs durch Kinder und Ehepartner als jetzt vielleicht ein Priester. Oft erlebt man ja auch außerhalb der Kirche, da gibt es ja auch viele gute, verantwortungsvolle Menschen, die aber ohne Religion auszukommen scheinen. Wie erklärt man sich das dann, wenn man selbst aus dem Gebet, aus dem regelmäßigen Messbesuch lebt, dass diesen Leuten anscheinend nichts fehlt?
Wie erkläre ich mir das? Die haben, glaube ich, andere Prioritäten. Die haben andere Dinge für sich als relevant erkannt, als ich das jetzt getan habe. Haben vielleicht eine andere Sozialisation erlebt, als ich sie jetzt erlebt habe. Ich würde da nie ein Urteil drüber fällen und ich würde auch nie sagen, das ist ja jetzt für den Rest des Lebens so. Es kann Lebenswenden geben, wo auf einmal Gott eine Rolle spielt. Ich glaube, das hat man auch gerade so in der Geschichte immer wieder gesehen, dass Menschen auf einmal gemerkt haben, oh, der Glaube, der ist auf einmal relevant und ich finde vielleicht doch eben die Antwort auf die Sinnfrage in dem, was religiös ist. Ich glaube auch, dass jeder Mensch so eine Antenne, so eine Ader hat, die auf etwas anderes verweist, wie auch immer man das am Ende nennt. Und ich glaube, irgendwann im Leben kann das auch zum Schwingen kommen, aber das muss nicht im Kommunionalter, im Firmenalter oder bei der Trauung sein. Das kann unter Umständen auch erst im hohen Alter sein.
Kirchenkrise oder Gotteskrise. Was bedeutet das für die Seelsorger? Darüber gesprochen habe ich mit Martin Köpele. Er ist Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen. Und das war unsere Sendung. Das Thema heute zur Frage, kriegen die Seelsorger die Krise? Mehr dazu gibt es auch auf www.domradio.de. Ich bin Matthias Peter und sage Tschüss, auf Wiederhören.